Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Isabella Kohler, hallo. Hören Sie jetzt die Kabarettistin Lisa Eckhardt und raten Sie, worum es bei uns gleich geht.
Ich habe jetzt herausgefunden, mein Mann spioniert für die Russen. Und das enttäuscht mich. Von Putin. Der nimmt ja wirklich jeden. Also, nein, von meinem Mann enttäuscht sie mich nicht. Er bessert sich ein bisschen das Bürgergeld auf. Das täten Sie auch. Sagen Sie nicht, Sie sind nicht käuflich, nur weil Sie keiner will. Aber was nützt das dem Putin? Zahlungen an AfDler dafür, dass sie Schwachsinn reden? Das täten die auch gratis. Aber mutig, muss ich sagen, die Herren. Als Politiker, ich würde mich nicht trauen, für Putin zu spitzeln. Der fragt, was läuft im Bundestag? Und dann muss ich es ihm sagen. Also, der Kanzler dreht gerade ein TikTok-Video, der Wirtschaftsminister schreibt ein neues Kinderbuch und die Außenministerin sucht den Unterschied zwischen Kobalt und Kobold. Der Putin glaubt doch, ich verarsche ihn. Und schon schmeckt mein Tee etwas seltsam.
Ich denke, ich weiß jetzt, wer der Mörder ist.
Genau, auch Agatha Christies geniale Amateurermittlerin Miss Marple führt sie auf die richtige Spur. Es geht heute um Mord, Gift und um Spione, noch präziser um Geheimdienste in Russland. Und den lustigen Teil dieser Sendung haben sie hiermit schon hinter sich. Der allmächtige russische Geheimdienst KGB war das mit Abstand größte Sicherheits-, Spionage- und Sabotageunternehmen der Welt. Ein Monstrum, das über Jahrzehnte ein Riesenreich unter Kontrolle hielt. Viele Veröffentlichungen über die Tschekistenorganisation sind Spinnerei. Doch die Geheimdienstwelt stößt unvermindert auf Neugier.
KGB-Gründung vor 70 Jahren. Das überwachte Volk.
The KGB, who they were and what they did. The KGB was the chief government intelligence and security agency of the Soviet Union from 1954 until its collapse in 1991.
Vor 70 Jahren, also 1954, konstituierte sich das Komitee für Staatssicherheit, der KGB als Auslandsgeheimdienst und Überwachungssuperorgan der Sowjetunion. Oder auch euphemistischer Schild und Schwert der UdSSR. Zuletzt sollen es 480.000 Angestellte gewesen sein. Hier wurden Spionageeinsätze und Auftragsmorde im In- und Ausland geplant, Verbindungsleute gebrieft, die Bewachung der Staats- und Parteiführung organisiert, Dissidenten und Regimegegner verhört und gefoltert. Nach der KGB-Auflösung 1991 gingen Teile in den Geheimdiensten FSB fürs Inland und dem Geheimdienst SWR fürs Ausland auf.
Also ich denke, dass Putin keine starke Persönlichkeit ist. Er hat die staatlichen Institute ruiniert. Wir haben bei uns keine Gerichtsbarkeit, keine ordentliche Polizei. Wir haben nach wie vor Terrorakte im Land. Es fehlt an Rechtsschutz. Die Korruption in den Behörden, die wissen genau, dass sie straffrei sind und dass sie alles tun können, wenn sie Putin loyal gegenüber sind. Also wir sind eine Bananenrepublik. Wir leben dank unseres Öls und dank unserer Rohstoffe. Ich finde auch, dass er kein sehr kluger Mann ist.
Russland, eine Bananenrepublik und Putin nicht besonders klug. Das hat Boris Nemtsov mir im Januar 2014 gesagt, vor über 10 Jahren. Und er wusste, was er mit dieser Offenheit riskierte. Boris Nemtsov, Ex-Vizeministerpräsident Russlands und damals einer der wichtigsten Oppositionspolitiker in Moskau. Im Februar 2015, knapp über ein Jahr nach unserem Gespräch, war er tot. Nachts erschossen an einer Brücke, nur 200 Meter entfernt von der Kremlmauer. Seine sterbliche Hülle zu sehen bei uns in Deutschland im Sarg in der Tagesschau. Die gedungenen Mordhilfen aus dem Kaukasus wurden verhaftet und 2017 verurteilt. Die Hintermänner blieben, wie so oft, im Dunkeln oder auch im Kreml und seinem Exekutivorgan, dem FSB. Hören Sie später in dieser Sendung das vollständige Interview mit Boris Nemtsov. Von der CK über den KGB bis zum FSB. Die russischen Geheimdienste, die jahrzehntelang einflussreichsten der Welt, haben unsägliches Leid über die Menschen in der UdSSR und in Russland gebracht. Vollkommene Skrupellosigkeit in einem am Ende paranoiden Land war schon immer die wesentliche Eigenschaft dieser Veranstaltung in der Sowjetunion. Der FSB, die Agentur für schmutzige Arbeit, wie ihn die SZ einmal nannte, setzt diese Tradition erfolgreich fort. Eine alte Tradition.
Russland 1917. Ein halbes Jahr nach dem Ende der Zarenherrschaft wird die provisorische Regierung von Lenin und seinen Anhängern gewaltsam gestürzt. Als eine der ersten staatlichen Organisationen gründen die Bolschewiki die CK, die Außerordentliche Kommission für den Kampf gegen Konterrevolution und Sabotage. Der Mythos der Tschekisten als gute Sozialisten, Bewahrer der Revolution und Beschützer des Friedens, der Menschen, wird bis zum Untergang des Sozialismus gepflegt. Auch der 1954 gegründete KGB sieht sich in der Tradition der CK, die nach der Oktoberrevolution und in den Wirren des Bürgerkrieges die Aufgabe hatte, die Opposition gegen die bolschewistische Regierung auszuschalten. Ganze Bevölkerungsgruppen, vor allem die Bourgeoisie, Großbauern und Adlige, werden zu Feinden der Revolution erklärt und massenweise umgebracht. Der Stellvertreter des Tschekistengründers Felix Dzerzhinsky beschreibt den Roten Terror:
Wir führen nicht Krieg gegen Einzelne. Wir vernichten die Bourgeoisie als Klasse. Während der Untersuchung suchen wir nicht nach Beweisen, dass der Beschuldigte in Wort und Taten gegen die Sowjetmacht gehandelt hat. Zu welcher Klasse gehört er? Was ist seine Herkunft? Was ist seine Bildung und sein Beruf? Und es sind diese Fragen, die sein Schicksal bestimmen sollten. Darin liegen die Bedeutung und das Wesen des Roten Terrors.
Es kommt zu unvorstellbaren Gräueltaten. Die Opfer lässt man bei lebendigem Leib häuten, verstümmeln und dann noch lebendig vergraben. 1922 wird die bei der Bevölkerung gefürchtete CK in die harmlos klingende Institution Staatliche Politische Verwaltung umbenannt. Der Geheimdienstchef Jagoda baut ein Spitzelsystem auf, zu dem fast 10% der Bevölkerung gehören. In den 30er Jahren während der stalinistischen Herrschaft verändert sich der Geheimdienst. Mit Stalins Terrorregime beschäftigt sich der Russland-Experte Professor Dr. Jörg Barbarowski.
Unter Stalin hat sich dieser Sicherheitsapparat langsam verwandelt von einem Instrument des Zentralkomitees in ein Instrument des Diktators selbst. Und Stalin konnte diesen Sicherheitsdienst für seine persönlichen Zwecke und für die Zwecke seiner Gefolgschaft einsetzen.
Der rote Terror der Tschekisten wird zum großen Terror. In mehreren Säuberungswellen liquidiert Stalin führende Kräfte aus Partei, Militär und Verwaltung. In dieser Zeit werden auch die Gulags, die berüchtigten Straflager, ausgebaut. Millionen verschwinden darin für immer.
Feierliche Stille strahlt vom Roten Platz in Moskau über die ganze Welt. Stalin wird neben Lenin aufgebahrt. Der Verkehr steht still. Die Arbeit ruht. Millionen halten den Atem an und schweigen.
1953 stirbt Stalin. Zwischen den Mitgliedern des Politbüros, allen voran Chruschtschow und Beria, beginnt ein Machtkampf. Bereits Stalin hat die Macht des Innenministers und Geheimdienstchefs Beria gefürchtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg gliedert er deshalb den Geheimdienst aus dem Innenministerium aus. Nach Stalins Tod gelingt es Beria, die Staatssicherheit wieder in sein Ministerium einzugliedern. Chruschtschow wittert die Gefahr. Im Sommer 1953 lässt er den Geheimdienstmann verhaften. Beria wird zum Tode verurteilt und hingerichtet.
Was in Zukunft dann verhindert werden sollte, war, dass einer der Nachfolger Stalins dieses mächtige Amt innehaben sollte. Das ist jetzt ganz unabhängig von der Erschießung Berias, sollte das für die Zukunft klar sein, dass dieses Amt nie wieder in einer Hand zusammengefügt werden sollte.
Dafür sorgt Chruschtschow, indem er die Staatssicherheit vom Innenministerium trennt. Am 13. März 1954 wird sie in Komitee für Staatssicherheit, kurz KGB, umbenannt. Im Zuge der Entstalinisierung propagiert Chruschtschow die Rückkehr zur sozialistischen Gerechtigkeit. Die Macht des neuen Staatssicherheitsapparates wird eingeschränkt.
Die Staatssicherheit der späten Sowjetunion hat in dieser Weise eine andere Funktion. Sie hat die Funktion, politische Opposition niederzuhalten. Das ist etwas anderes als Terror auszuüben.
Der KGB überwacht Denk-, Rede- und Verhaltensweisen der Bevölkerung. Es gibt keinen Bereich, der nicht vom KGB kontrolliert wird. Der russische Schriftsteller Anatoli Kuznetsov schreibt in den 70er Jahren im Exil über die Macht des KGB:
Dass die Zahl der von der Geheimpolizei Ermordeten in die Millionen geht, ist allgemein bekannt. Wollen wir jedoch zusammenrechnen, wie viele Menschen von ihr terrorisiert und deformiert werden, müssen wir die gesamte Bevölkerung der Sowjetunion einbeziehen.
Ein Kalenderblatt von Frank Arnold, gesendet in Deutschlandfunk Kultur im März 2004.
Lubyanka is the popular name for the headquarters of the Soviet state security bodies from 1919.
Die Lubyanka, ein massives Neorenaissance-Monstrum in Moskau. Gebäude, Platz und U-Bahn-Station in einem, hat der KGB an den FSB vererbt. Dort, wo schon der berüchtigte Geheimdienstgründer Dserzhinsky nach der Oktoberrevolution hauste, Foltergefängnis inklusive. Stahlblaue Augen, schöne Frauen, wilde Verfolgungsjagden und jede Menge toter Schurken. Der russische TV-Superheld, ein KGB-Agent aus der 14-teiligen Spionageserie DDR, ist eine Art russischer James Bond. Wie sein britisches Vorbild kämpft auch der furchtlose Alexander Nechaev im Auftrag ihrer Majestät. Diesmal ist die Majestät aber keine Queen, sondern Wladimir Putin. Der Politthriller zählte zu den Großprojekten der Propagandamaschinerie des Kreml. Produktionen wie diese sollen das Image des Staatssicherheitsdienstes aufpolieren. Das hatte auch tatsächlich nötig. Ziel war es, im März dieses Jahres so viele Wähler wie möglich bei der Präsidentschaftswahl zur fünften Putin-Runde zuerst an die Kinokassen und dann an die Wahlurnen zu locken. Mit Erfolg. Dass der russische Präsident Wladimir Putin ein Geheimdienstler ist, ja einst FSB-Chef war, beim KGB in Moskau sein Handwerk gelernt und in Dresden weiter vertieft hat, ist allgemein bekannt. Putins heißer Draht zum FSB glüht immer noch, so heißt es. Der FSB. Der britische Journalist Luke Harding berichtet im Gespräch mit meinem Kollegen Dieter Kassel im Mai 2012 von seinen sehr speziellen Erfahrungen mit der KGB-Nachfolgeorganisation. Oder war es gestern?
Ziemlich genau 4 Jahre lang war Luke Harding der Russland-Korrespondent der britischen Tageszeitung The Guardian. Sowohl die Zeitung als auch er hätten das gerne noch verlängert, aber dazu kam es nicht, denn die russischen Behörden teilten ihm Ende 2010 mit, dass seine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis nicht verlängert werden würde. Und 2011 wurde er dann sogar, als er von London kommend, wieder am Moskauer Flughafen landete und eigentlich ein gültiges Visum hatte, nicht in das Land gelassen. Wie erwähnt, es waren bürokratische, relativ komplizierte Gründe, die die Behörden genannt haben, aber Tatsache ist wohl in Wirklichkeit, dass schlichtweg die Art der Berichterstattung von Luke Harding den zuständigen Beamtern und den zuständigen Menschen in Russland nicht gefallen hat. Deshalb ist er jetzt wieder in London, arbeitet natürlich immer noch für den Guardian, sitzt da jetzt bis auf Weiteres in der Zentralredaktion und er hat die Zeit, die er nach seiner Rückkehr aus Russland hatte, genutzt, um ein Buch zu schreiben. Mafia-Staat heißt es, ein Reporter in Putins Russland, und in diesem Buch beschreibt er vor allem auch seine Erfahrungen mit dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB, einem der Nachfolger des berüchtigten KGB. Und über diese Erfahrungen wollen wir jetzt mit ihm auch sprechen. Luke Harding ist hier bei uns im Studio und weil er vor Moskau einige Jahre lang Berlin-Korrespondent war, spricht er auch gut Deutsch. Schönen guten Tag, Herr Harding.
Schönen guten Tag.
Wann haben Sie denn, als Sie 2007 in Moskau angekommen sind, das erste Mal gemerkt, dass Sie vom FSB beobachtet werden?
Ja, das kam nach 4 Monaten. Also ich bin im Januar 2007 angekommen in Russland, mehr oder weniger von meiner Chefin im Guardian zwangsmäßig nach Russland geschickt. Und naja, also 2 Kollegen in London haben ein Interview gemacht mit Boris Berezovsky. Er ist ein Oligarch, ein großer Kreml-Kritiker, kein Freund von Wladimir Putin. Und er hat behauptet, dass er jetzt macht eine Revolution gegen Putin. Und das war Fantasie, aber ich habe Putins Chef von Presse angerufen und mein Name steht auf dieser Geschichte. Und also der nächste Tag war die Hölle los. Das Schlimmste, ich denke, war, dass der russische Geheimdienst, der FSB, war mehrmals bei meiner Wohnung. Sie sind eingebrochen und sie haben nicht mein Fernsehen geklaut, zum Beispiel, aber sie haben das Fenster im Schlafzimmer von meinem Sohn geöffnet. Also wir wohnten damals in Moskau am 10. Stock und das war eine Botschaft. Das war eine klare Botschaft. Und sie haben meine Heizunganlage im Winter haben sie gemacht, sodass es kaputt war und ich war verfolgt. Ich war abgehört die ganze Zeit. Das war manchmal komisch, manchmal nicht so komisch. Und ja, ich musste sogar einmal im KGB-Gefängnis eintreten.
Sie waren ja, als Sie nach Moskau gingen, ein erfahrener Auslandskorrespondent. Sie waren davor in Berlin, dafür waren Sie in New Delhi, in Indien, auch für den Guardian, zwischendurch auch kürzere Zeit woanders. Waren Sie auf sowas vorbereitet? Hatte Sie die Redaktion des Guardian oder vielleicht auch das britische Außenministerium vorbereitet, dass sowas passieren könnte?
Nein, ich wusste nichts davon, aber ich war ein bisschen unglücklich. Man muss vorstellen, 2007, also 3 Monate bevor ich ankam, gab es den Mord in London mit Polonium vom Alexander Litvinenko und die britische-russische Beziehung war zu dieser Zeit sehr, sehr schlimm und wesentlich schlimmer als die deutsche-russische Beziehung zum Beispiel. Aber was interessant ist, ist, dass die britische Botschaft in Moskau hat erklärt, dass sie wussten, was den Geheimdienst macht. Sie hatten auch Probleme und ich habe erfunden, dass ich war nicht der einzige Opfer. Es gibt Journalisten auf jeden Fall, vor allem britischen und amerikanischen Journalisten, aber auch Menschenrechte, Diplomaten und so weiter. Und diese Maßnahmen sind nicht neu. Sie sind alte Maßnahmen. Stasi hat sie auch gemacht in den 70er und 80er Jahren und sie sind sehr effektiv.
Das fiel mir beim Lesen Ihres Buches von Anfang an auf, noch bevor Sie dann selber auch davon schreiben, dass diese Methoden, die da angewendet werden, im Grunde genommen typische Sowjetmethoden sind. Also das hätte so ähnlich auch 1975 passieren können.
Ja, genau. Und nach meiner Auswiesung fliege ich nach Berlin und habe mit Jochen Gierke getroffen. Herr Gierke war ein Professor in der Stasi-Hochschule in Potsdam. Und er hat einfach erklärt, dass, was ich erfahren habe in Russland, also dass genau die gleichen Maßnahmen hat die Stasi benutzt damals. Und für mich, das war sehr interessant, weil wir wissen, wer in den 80er Jahren in Dresden tätig war als sehr kleiner Offizier in KGB. Das war Wladimir Putin. Und er hat alles dann gelernt, was er jetzt macht.
Es gibt ein sehr deutsches Wort dafür, was da gemacht wird.
Zersetzung.
Zersetzung.
Und das wusste ich nicht, bevor ich nach Deutschland kam. Und ich denke, dass man kann also Honeckers DDR ein bisschen mit Putins Russland vergleichen, weil es gibt kein Gulags jetzt. Es ist keine andere Welt. Und was Russland jetzt haben will, ist, dass das Land respektiert ist auf der ganzen Welt, aber zur gleichen Zeit benutzt diese heimtückige Maßnahmen gegen Regimekritiker wie ich und gegen anderen. Und es ist sehr effektiv.
Haben denn aus Ihrer Sicht die Leute vom FSB wirklich geglaubt, dass sie Spion sind? Oder haben die nur gedacht, naja, er ist ein Journalist, aber eben ganz bösartiger Journalist?
Der FSB, also die Leute, die in diesem System arbeiten, sind nicht sehr begabt, würde ich sagen. Und sie einfach machen, was sie machen sollen. Aber sie hatten irgendeine Fantasie, dass ich war James Bond. In Wirklichkeit habe ich keinen Anzug und ich bin morgens also schlecht rasiert und ich hatte keinen Aston Martin. Aber das ist das Problem. Putin wohnt meiner Meinung nach in einer Fantasiewelt, wo alle westlichen Diplomaten, alle Journalisten sind Spionen. Und nicht nur wir, sondern auch die, die jetzt protestieren auf den Straßen von Moskau. Sie sind auch vom Weißen Haus von Hillary Clinton bezahlt, das hat er mehrmals behauptet und das glaubt er. Und seine mentale Welt, wenn man das sagen kann, ist eine KGB-Welt. Und deswegen ist es sehr, sehr schwierig, mit Putin zu handeln. Er ist kein Logiker.
Das Verhalten des FSB geht zurück auf Techniken und Methoden, die beim KGB entwickelt und erlernt worden sind. Das ist im Prinzip ja auch die größte von insgesamt mehreren Nachfolgeorganisationen des KGB. Sie erwähnen in Ihrem Buch auch, dass aber diese Idee, die eigene Bevölkerung zu bespitzeln und damit auch unter Druck zu setzen, dass das eigentlich eine Idee ist, die schon im Zarenreich aufgetaucht ist und praktiziert wurde. Wir reden also von Jahrhunderten Tradition eigentlich. Können Sie sich denn vorstellen, dass sich das nochmal ändert?
Ich denke, das ist eine Frage für Putin. Und was wir gesehen haben in den letzten Monaten ist, dass viele Leute, vor allem gebildete Leute, jetzt absolut mit diesem System nicht zufrieden sind. Und sie wollen etwas mehr. Es gibt eine neue Generation, die das Internet benutzen, die Twitter benutzen, Live-Journal und so weiter. Und Putin versteht das nicht. Und seine Mentalität ist wie in 1983, also von einer anderen Epoche. Und manche haben gehofft, dass vielleicht Dmitri Medvedev dieses System endet, dass er das reformieren könnte. Und alle wissen jetzt alles, das ist nicht möglich. Ich denke, was Russland jetzt kriegt, ist mehr Repression auf jeden Fall und auch steigender Frust mit dem System.
Steigender Frust mit dem System, sagt hier Luke Harding, der Journalist vom britischen Guardian. Steigender Frust auch im westlichen Ausland, den das Störfeuer aus Moskau auch erreicht. Der hybride Krieg ist dokumentiert und real. Ein ideales Spielfeld für Putins Geheimdienstler mit speziellem Rückenwind seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Wen trifft es und warum?
Wir befinden uns in einer dramatischen Zeitenwende. Wie sollen wir damit umgehen? Unsere Weltordnung verliert ihre Stabilität. Die Welt, in der wir leben, ist zerbrechlich und verletzlich. Wir sind mit Kriegen und Spannungen konfrontiert. Bedrohungen aus dem Cyberspace. Unterbrochene Lieferketten. Klimawandel. All dies führt zu mehr Unsicherheit innerhalb von Gesellschaften und zwischen Nationen. Rheinmetall ist ein international führender Systemanbieter in der Verteidigungsindustrie und für Sicherheitstechnologien. Mit seinen führenden Produkten ist Rheinmetall ein bedeutender Ausrüster der europäischen Landstreitkräfte und einer der wichtigsten Munitionsproduzenten weltweit. Rheinmetall. Verantwortung übernehmen in einer Welt des Wandels.
Rheinmetall. War da nicht was? Schauen wir zum Beispiel auf den 12. Juli dieses Jahres und auf das, was die deutsche Innenministerin Faeser als russischen Staatsterrorismus bezeichnet.
This is CNN Breaking News.
Aus den USA kam gestern auch eine Meldung, die sich zunächst wie aus einem schlechten Krimi anhört. Russland habe den Chef der deutschen Rüstungsfirma Rheinmetall im Visier gehabt und geplant, ihn umzubringen. Das hatte der Nachrichtensender CNN berichtet. Offenbar, weil Rheinmetall Munition und Panzer in die Ukraine geliefert werden. Es soll zudem noch weitere Anschlagspläne auf Manager von Rüstungskonzernen in ganz Europa gegeben haben. Auch wenn Moskau dementiert, fühlen sich viele an die Giftanschläge auf russische Oppositionspolitiker wie Alexei Nawalny und den Mord im Berliner Tiergarten 2019 erinnert, der mutmaßlich vom russischen Geheimdienst in Auftrag gegeben wurde.
Mein Kollege Dirk Müller sprach über den Fall Rheinmetall und mehr im Deutschlandfunk mit Konstantin von Notz, dem Chef des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Geheimdienste.
Deutschlandfunk, Interview.
Die Informationen gehen auf Recherchen von CNN zurück. Danach sollen russische Geheimdienste einen Anschlag auf den Chef des Rüstungskonzerns Rheinmetall, Armin Papperger, geplant haben. Das Ganze ist Ende vergangener Woche bekannt geworden. Vor allem der Bundesverfassungsschutz soll damit befasst gewesen sein. Doch der entscheidende Tipp soll wieder einmal von ausländischen Geheimdiensten gekommen sein, allen voran von Seiten der USA. Auch in der Vergangenheit haben amerikanische Nachrichtendienste immer wieder auf mögliche Anschlags- und Terrorpläne in Deutschland aufmerksam gemacht. Nun ist die Diskussion wieder in vollem Gang. Zahlreiche Unionspolitiker fordern mehr Befugnisse, mehr Kompetenzen, mehr Freiheiten für die deutschen Dienste. Am Telefon ist nun der grüne Politiker Konstantin von Notz, Chef des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Geheimdienste. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Müller.
Herr von Notz, was können CIA und NSA besser als die deutschen Geheimdienste?
Ja, die amerikanischen Dienste sind sehr leistungsstarke Dienste. Das liegt daran, dass sie unbestritten gut sind bei vielem, was sie tun, gerade was die Fernmeldeaufklärung und Ähnliches angeht. Aber es liegt auch daran, dass sie natürlich unglaubliche finanzielle Ressourcen haben. Das ist insofern so ein bisschen vergleichbar wie die militärischen Leistungen, die Leistungsfähigkeit, die USA haben.
Das heißt, unglaubliche finanzielle Leistungen, ein großes Volumen, was da zur Verfügung steht. Sind Sie auch dafür, dass sich das in Deutschland so ergeben wird in den kommenden Jahren?
Also ich glaube, wir müssen verstehen, dass die Sicherheitsbehörden und dazu gehören die Nachrichtendienste als ein ganz wichtiger Baustein unsere demokratische Rechtsordnung verteidigen, dass sie ein Teil unserer wehrhaften Demokratie sind. Und wir haben ja in der Vergangenheit eher theoretisch von Spionage geredet und von hybriden Bedrohungen. Tatsächlich laufen hybride Kampagnen gegen Deutschland und unsere Demokratie jeden Tag. Wir haben Mordanschläge von russischen Diensten in Deutschland, in Spanien, in England, überall in Europa. Wir haben Sabotageaktionen und Verhaftungen in dem Bereich. Also die Lage ist sehr ernst und ich glaube, deswegen müssen wir unsere Nachrichtendienste, unsere Geheimdienste besser ausstatten. Das ist wichtig. Aber es ist jetzt nicht so, dass nur Geld hilft, also das hilft schon mal ein ganzes Stück. Aber es geht eben auch um die Frage, was können die Dienste und vor allen Dingen auch, wie ernst nimmt die Politik die Bedrohung und sorgt auch dafür, dass die Nachrichtendienste eben genau diesen Bedrohungen nachgehen.
Wir haben das hier auch in unserer Berichterstattung in der vergangenen Woche ja immer in den Konjunktiv gesetzt. Also ein angeblicher Anschlag, ein angeblich von Russen vorbereiteter Anschlag. Können Sie das bestätigen, dass das so war?
Das kann ich so nicht bestätigen, sondern ich kann auch nur sagen, dass ich das so wahrnehme und auch konjunktivisch sage in dem konkreten Fall. Aber man kann viele Dinge auch nicht konjunktivisch sagen. Der Tiergartenmord, die Verhaftung wegen Sabotageverdachts gegen verschiedene Leute, der Mord an dem Piloten in Spanien, die Giftmorde in England. Also die Desinformationskampagnen, das Unterstützen mit Geld von rechtsextremen und populistischen Parteien in Deutschland, Korruption, Spionage, all das läuft jeden Tag. Und das müssen Sie nicht in Konjunktiv setzen, sondern das ist Fakt. Und manchmal hat man den Eindruck in der Öffentlichkeit, aber auch in manchen Teilen der Politik, dass die Leute irgendwie den Schuss nicht gehört haben.
Konstantin von Notz erwähnte soeben Giftmorde in England. Einer der prominentesten, der Fall von Alexander Litwinenko, fesselte im Jahr 2006 die Welt. Ein russischer Ex-FSB-Agent wird mitten in London mit dem Strahlengift Polonium-210 vergiftet. Der in die USA emigrierte Ex-KGB-General Oleg Kalugin beschuldigt den FSB und indirekt auch Putin, das Attentat begangen zu haben.
Well, as far as Litvinenko is concerned, I'm certain this is the work of the FSB.
Ein Geheimdienstmann, der es eigentlich wissen muss. Im September 2007 traf ich Litvinenkos Witwe in Berlin.
Wir bitten Passagier Mutke, gebucht nach Wien, umgehend zum Flugsteig D77.
Berlin, Flughafen Tegel, 11.40 Uhr. Die British Airways Maschine Nummer 982 aus London ist gelandet. Wenig später kommt aus der milchigen Glastür mit der Aufschrift Zutritt verboten eine schlanke Frau in blauem Mantel, blickt suchend auf die Handvoll Wartender. Ein Lächeln huscht über Marina Litvinenkos blasses, ernstes Gesicht. Sie hat den Freund der Familie, den Dissidenten und Biologen Alex Goldfarb, entdeckt. Seine knallroten Brillenbügel leuchten wie Signallampen.
Hi Alex.
How are you? Englisch-russische Begrüßung und Küsschen für Alex auf den graumelierten Vollbart. Auf zur Propagandatour mit Spezialauftrag. Aufklärung über den Mord an ihrem Mann und Freund Sascha Litvinenko. Das Lieblingsthema von Marina, ihr 13-jähriger Sohn Tolik. Mutterstolz bis in die kurzen, blonden Haarspitzen. Ankunft am Hotel mitten in Berlin. Innen alles in Weiß. An der Rezeption die Begrüßung gleich auf Russisch. Ein ukrainischer Hotelangestellter bringt Marinas blaue Augen heute zum ersten Mal zum Strahlen. Und neugierig ist der junge flotte Mann in Braun auch noch.
Indiskrete Frage. Sie haben denselben Familiennamen wie...
Wie meinen Sie?
Wie Litvinenko.
Ich bin seine Frau.
Ah, verstehe. Und Sie sind deshalb hier?
Ja.
Mein Beileid.
Zehn Minuten später sitzt Marina Litvinenko etwas verloren vor ihrem Latte Macchiato im modern gestylten Hotelrestaurant am braunen Holztisch in der Ecke. Immer wieder werden die Augen der einstigen Tänzerin feucht. Saschas Tod vor 10 Monaten hat aus mir einen politischen Menschen gemacht, sagt sie.
Als Sascha schon im Krankenhaus war, wurde ich gebeten, ein Interview zu geben und ich habe kategorisch Nein gesagt. Saß dabei direkt neben Sascha. Woraufhin Sascha gesagt hat, du musst das auf jeden Fall tun, weil das ist wichtig für dich und für mich. Als dann nach seinem Tod die Kampagne zur Verleumdung seines Namens in Russland einsetzte, war mir klar, dass außer mir niemand die Wahrheit sagen konnte. Jetzt verstehe ich, dass ich das für ihn tue.
Sie wischt sich eine vorwitzige Träne aus dem Augenwinkel und greift hilfesuchend nach dem schwarzen Medaillon um ihren Hals. Ein Geschenk des umstrittenen Oligarchen Boris Berezovsky zu ihrem 45. Geburtstag. Auf der Innenseite das goldumrandete Foto ihres liebevoll lächelnden Mannes. Ist der russische Präsident Putin direkt verwickelt in seine Ermordung? Marina Litvinenko hält sich an ihrer Kaffeetasse fest. Es gibt 2 Thesen, sagt sie.
Die Poloniumspur, die faktisch nach Russland führt, und die Sicherheit, die die Überwachung radioaktiven Materials verlangt, das sich unter der Kontrolle des Ministeriums für Atomenergie befindet, das ist nie für einen Mord eingesetzt wird. Dafür gibt es ein anderes Ministerium, wie den Sicherheitsdienst, der seine Erlaubnis von ganz oben bekommen muss. Oder aber in Russland fehlt jegliche Kontrolle. Und radioaktives Material kann jedermann verwenden, wie es ihm passt. Was ist wohl schrecklicher?
Die Russin hofft auf die kommenden Wahlen in ihrer Heimat und auf einen neuen Präsidenten.
Guten Abend. Neben mir, das ist diese Frau, sitzt Maria Litvinenko. Einen schönen guten Abend. Und der Mann ganz außen von Ihnen rechts gesehen ist Alex Goldfarb. Guten Abend.
19.30 Uhr, ein Seitenflügel des Berliner Literaturfestivals. Knapp 300 Zuhörer drängen sich in dem kleinen, schwarzen Saal. Vorne ein schlichter Holztisch, leicht erhöht. 4 Scheinwerfer über der Bühne fokussieren ihr Licht auch auf Marina Litvinenko, jetzt im braunen Glentschek-Kostüm, ein orangener Paschmina-Schal um die Schultern.
Ich wüsste gerne von Frau Litvinenko, wie weit sie mit den bisherigen Aufklärungen zu dem Mord an ihrem Mann zufrieden ist, beziehungsweise was sie davon hält und ob sie glaubt, dass wir jemals die Wahrheit erfahren werden.
Sie vertraut den Ermittlungen der Engländer völlig, antwortet Marina ernst, die Hände gefaltet. Sie wirkt jetzt ruhiger als noch am Nachmittag.
Ich glaube, es geht darum zu verhindern, dass irgendwo, in irgendeiner Art und Weise und irgendwann noch einmal so ein Verbrechen begangen wird.
Fast 2 Stunden lang antwortet sie sehr konzentriert auch auf die detailliertesten Fragen. Am Ende sind alle begeistert von Marina Litvinenko.
Eine sehr kluge, bescheidene Frau.
Kann sie nur unterstützen, dass sie wirklich die Gerechtigkeit versucht wiederherzustellen und die Verantwortlichen dafür tatsächlich so zum Antwort zu bringen.
Marina Litvinenko geht am Arm einer russischen Freundin aus dem Saal in die Nacht hinaus. Ich bin nicht die Witwe von Alexander Litvinenko, sagt die zierliche Person mit dem goldenen Ehering an der rechten Hand heute auch. Ich bin seine Frau. Es klingt traurig und trotzig zugleich.
Im Herbst 2006, fast zeitgleich mit Litvinenko in London, wurde in Moskau die bekannte Journalistin der Novaya Gazeta Anna Politkovskaya ermordet, am Geburtstag Putins. Vor allem der Krieg in Tschetschenien war ihr Anliegen in Reportagen und Büchern, eine tolle, mutige Frau. Erschossen im Aufzug ihres Wohnhauses. Die üblichen tschetschenischen Verdächtigen wurden verurteilt. Die Identität der wahren Hintermänner der Tat blieb unklar. Boris Nemtsov, ein energiegeladener, stattlicher Mann mit positiver Ausstrahlung. Der Oppositionspolitiker macht sich keine Illusionen über die Situation in seiner Heimat unter Wladimir Putin, als er uns in Deutschlandfunk Kultur Anfang 2014 besucht. Doch die Hoffnung, die er trotz allem nicht verloren hat, sprudelt aus jedem seiner Worte. Ein Jahr später ist er tot, ermordet. Hören Sie jetzt das Gespräch mit ihm in unserer Sendung Tacheles.
Boris Nemtsov, russischer Oppositionspolitiker und Putin-Gegner, ist heute zu Gast in Berlin und wird mit uns Tacheles reden. Mein Name ist Isabella Kohler. Herr Nemtsov, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Guten Tag.
Dobrый день. Guten Tag.
Sie sind beliebtes Opfer der russischen Staatsgewalt, gerne auch bei öffentlichen Kundgebungen. Wie viele Stunden, Tage, Monate Arrest haben Sie dem System Putin zu verdanken?
Ну, я себя жертвой не ощущаю. И, честно говоря, на жертву, по-моему, не очень похож. По крайней мере, все, кто меня знает, жертвой.
Also als Opfer sehe ich mich eigentlich nicht. Ich denke, ich sehe auch nicht aus wie ein Opfer. Und meine Freunde, die mich kennen, sagen auch, ich wäre nicht das richtige Opfer oder ich wäre nicht das Opfer. Letztendlich wurde ich tatsächlich 15 bis 16 Mal inhaftiert. Einmal zum Beispiel für das Meeting, für die Teilnahme am Meeting am 31. Dezember 2010. Damals habe ich 15 Tage eingesessen.
Путинские власти пытались возбудить против меня уголовные дела.
Die Leute von Putin haben versucht, mir eine Strafsache anzuhängen. Da ging es auch um Extremismus. Letztendlich habe ich gesagt, dass die Befreiung Russlands von Räubern und Dieben mit Jaroslawl beginnt. Eigentlich ist es eine richtige Farce. Ja. Man hat versucht, mich als Hooligan auch damit zu belangen. Allerdings waren es immer Sachen, wo ich mich versucht habe zu verteidigen, weil gegen mich Angriffe gestartet wurden. Letztendlich, wie gesagt, gab es mehrere solche Versuche, aber bislang bin ich noch nicht zur Gefängnisstrafe verurteilt worden.
Какими-то там сроками заключения дело не закончилось, хотя задерживали, арестовывали меня довольно часто.
Das sagt Boris Nemtsov, den wir Ihnen jetzt kurz vorstellen.
Boris Nemtsov, 1959 in Sotschi geboren, wuchs in Gorki, dem heutigen Nizhny Novgorod, auf. Von 1976 bis 1981 studierte er Strahlenphysik an der Staatsuniversität Gorki. Promovierte 1985 in Physik und Mathematik und arbeitete als Wissenschaftler am Strahlenphysikalischen Forschungsinstitut Gorki. Nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl 1986 engagierte sich Nemtsov in Umweltinitiativen. Bei den ersten freien Wahlen im März 1990 wurde er von seiner Heimatstadt Gorki als einziger nicht-kommunistischer Kandidat in den obersten Sowjet der russischen Teilrepublik gewählt. Dort schloss er sich der Reformkoalition und Gruppen links der politischen Mitte an. Nach dem Putschversuch konservativer Kommunisten im August 1991 ernannte ihn Boris Jelzin, damaliger Parlamentspräsident und späterer Präsident Russlands, zu seinem Stellvertreter in der Region Nizhny Novgorod. Und noch im selben Jahr wurde Nemtsov Gouverneur der Region. Während dieser Zeit wurde Nizhny Novgorod zum Vorreiter und Pilotprojekt für weitreichende wirtschaftsliberale Reformen und Privatisierung in Russland. Im Januar 1996 überreichte Nemtsov Präsident Jelzin eine Sammlung mit mehr als 1 Million Unterschriften gegen den ersten Tschetschenienkrieg, die er selbst auch unterschrieben hatte. Es war deshalb eine kleine Sensation, als der damals 37-Jährige 1997 im Zuge einer Regierungsumbildung zum ersten Vize-Premierminister der Russischen Föderation ernannt wurde. Im Zuge der ökonomischen Krise Russlands musste Nemtsov, der schon als Nachfolger Jelzins gehandelt wurde, 1998 zurücktreten. Der Mann, der sich selbst als Liberaler in der Wirtschaft und Anhänger eines starken Staates in der Politik bezeichnet, verlor mit dem Amtsantritt von Präsident Putin schnell an politischem Einfluss. 2010 unterzeichnete der Regimekritiker ein Manifest der russischen Opposition mit dem Titel »Putin muss gehen«. Im vergangenen November rief er die europäischen Staatsoberhäupter dazu auf, die Olympischen Spiele in Sotschi zu nutzen, um die Freilassung der politischen Gefangenen in Russland zu fordern.
Herr Nemtsov, sibirische Straflager sollen wenig attraktiv sein und in Russland soll ein Leben auch nicht besonders viel wert sein, so hört man. Haben Sie manchmal, auch angesichts der Vorgeschichte, die Sie uns gerade erzählt haben, nicht auch Angst, das Schicksal von Ex-Jukos-Chef Chodorkowski und Ex-Häftling jetzt auch irgendwann mal teilen zu müssen?
Ну, во-первых, естественно, в тюрьме никто сидеть не хочет. А в путинской тюрьме тем более, потому что она больше на концлагерь похожа.
Also im Gefängnis will ja niemand sitzen, umso weniger noch in Gefängnissen von Putin, weil die sind eher wie ein Konzentrationslager gestaltet.
Ну, очевидно совершенно, что в путинской системе, если ты его оппонент, то ты можешь сесть даже если закон не нарушаешь, и наоборот, если ты его друг, то сколько бы ты ни воровал, ты никуда не пропадешь.
Also ich denke, wenn man ein Opponent, ein Gegner von putinschen System ist, da kommt man, ob man will oder nicht, mit dem Gesetz ins Konflikt. Wenn man ein Dieb ist, da kann man bei uns manchmal gut leben. Zum Beispiel wissen wir alle den Fall von Serdjukow, dem Verteidigungsminister. Er ist ein Dieb und wurde nicht dafür belangt. Oder seine Freundin Vasiljeva ebenfalls. Sie sind beide frei. Die Leute, die bei der Olympiade diesen großen Diebstahl begangen haben, sind Freunde von Putin, denen ist nichts passiert. Das wissen wir alle. Wir kennen den Fall von Nawalny, wir kennen den Fall von Chodorkowski, der 10 Jahre lang eingesessen hat wegen einem politisch konstruierten Fall. Wir wissen, dass wir bei uns dieses basmanische Recht im Land haben und dass es im Staat große Rechtlosigkeit gibt. Aber wichtig ist ja, dass wir trotzdem für Russland einstehen, dass wir für unser Land kämpfen, dass wir nicht wegfahren. Die Banditen, die sollen weg aus unserem Land. Es ist wichtig, dass man für Gesetz kämpft, für Demokratie, für Wettbewerb, für Europa. Und deswegen werde ich auch im Land bleiben und diesen Kampf fortsetzen.
Пословица назывался «Груздем, полезай в кузов». Вот раз начали бороться за то, чтобы у нас было торжество закона, за то, чтобы страна была демократическая, за то, чтобы действительно у нас была конкуренция, за то, чтобы мы стали европейцами, так надо продолжать эту борьбу. Поэтому меня это не сильно все пугает.
Russland braucht die starke Hand und die Russen können dankbar sein, dass sie Präsident Putin haben, dem sie viel verdanken. Außerdem hat jedes Volk den Führer, den es verdient. Ihr Kommentar?
Я не считаю, что Путин сильный руководитель. Путин разрушил все государственные институты. У нас нет суда.
Also ich denke, dass Putin keine starke Persönlichkeit ist. Er hat die staatlichen Institute ruiniert. Wir haben bei uns keine Gerichtsbarkeit, keine ordentliche Polizei. Wir haben nach wie vor Terrorakte im Land. Es fehlt an Rechtsschutz. Die Korruption in den Behörden, die wissen genau, dass sie straffrei sind und dass sie alles tun können, wenn sie Putin loyal gegenüber sind. Klar, wir haben teures Öl, aber trotzdem hat die Wirtschaft nach wie vor die Krise. Die Welt ist aus der Krise rausgekommen. Russland ist nach wie vor in der Krise drin.
У нас очень сырьевая экономика, как банановая республика. В чем сила Путина-то? Я не могу понять. В том, что он цепляется за власть.
Also wir sind eine Bananenrepublik. Wir leben dank unseres Öls und dank unserer Rohstoffe. Wo ist denn da bitte schön seine Stärke? Ich finde, es ist eine schwache Persönlichkeit. Er hat den Staat zerstört. Was wir brauchen, ist Gesetz. Ist Ordnung. Wir müssen die Präsidialmacht begrenzen. Wir brauchen kommunale Selbstverwaltung, auch wie in Europa zum Beispiel. Wir brauchen eine Gewaltenteilung. Ich finde auch, dass er kein sehr kluger Mann ist. Ich meine, wer kommt auf die Idee, die Winterolympiade in Subtropen durchzuführen? Das ist ja absoluter Schwachsinn. Also ich denke schon, dass er, wie gesagt, nicht als starke Persönlichkeit bezeichnet werden kann.
И вы называете силой. Вы путаете самодурство, беспредел, полицейщину, дубины, произвол с силой. А я считаю, что это не сила, а это разрушение. Понимаете, сильный человек не боится конкуренции.
Zumal eine schwache Person auch keine Angst vor Wettbewerb und Konkurrenz hat.
А Путин смертельно боится конкуренции. Путин смертельно боится уйти в отставку. В чем его сила-то?
Und Putin hat tödliche Angst vor Konkurrenz. Er hat tödliche Angst, seinen Posten zu verlassen. Wo, bitteschön, ist da seine Stärke?
Sie sind promovierter Strahlenphysiker. Welche Halbwertszeit geben Sie Putin? Sie sprechen immer wieder von dem Jahr 2025, aber Putins Amtszeit jetzt Ende 2018. Warum wollen wir so weit denken, wenn das Jahr 2018 doch noch relativ nahe liegt?
Я считаю, что чем быстрее он уйдет, тем лучше для России. Чем быстрее мы ограничим власть президента двумя сроками, не более, тем лучше. Если говорить о периоде полураспада, хорошо, что вы помните, что я физик. Вот.
Also ich denke, je eher er geht, desto besser. Und ich finde auch, dass man die Präsidialzeit, die Wahlperioden mit 2 Wahlperioden begrenzen sollte. Sie fragen zur Halbwertszeit. Vielen Dank, dass Sie sich daran erinnert haben, dass ich Physiker bin. Ich finde, wenn er 2008 gegangen wäre, dann hätte man ihn vielleicht auch mit einem kleinen Plus noch in Erinnerung behalten. Aber er klammert sich an seine Macht und ich bin auch sicher, dass er in 2018 bleiben wird. Er wird Wege finden. Er hat sicherlich Angst, selber ins Gefängnis zu kommen, dass er seinen Platz mit Chodorkowski tauscht. Er weiß ja, was er getan hat, egal was er hier im Bundestag oder gegenüber der Kanzlerin Merkel in persönlichen Gesprächen sagt. Er weiß selber, was er erwarten kann. Ich meine, seine Freunde zum Beispiel, die sind alle in der Forbes-Liste, die gehören zu den reichsten in der Welt. Rothenberg, sein Freund aus Kindheitstagen, sein Judo-Freund oder Tim Schinker, der Ölmilliardär oder Miller, Gazprom, der hat ein offizielles Staatsgehalt von 25 Millionen US-Dollar in einer Staatsfirma. Oder Jekunin, der sich eine riesen Miller gebaut hat für viele 100 Millionen auch und eine Garage hat für 15 Maybachs und ein eigenes Lager für Pelzmäntel. Wie gesagt, für diese ganzen Leute ist Putin eine Garantie und auch sie werden natürlich Angst haben, ihn gehen zu lassen. Hier steht die Frage eher, wer stirbt zuerst, Putin oder Russland?
По этим двум причинам, конечно, он будет цепляться до смерти. В ущерб России. На самом деле в России выбор такой, кто первый умрет, Россия или Путин.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Спасибо за интервью.
Спасибо. Dankeschön.
In Großbritannien lebt heute Michail Chodorkowski. Ex-Chef des Ölkonzerns Yukos. Kein Unschuldsengel, aber auch kein Krimineller. Unternehmer, Profiteur, Milliardär, Oligarch in Russland. Bei Putin aufgrund einer unbedachten Äußerung in Ungnade gefallen. Und das war's. Vom Oktober 2003 bis zum 20. Dezember 2013 befand er sich aufgrund einer Verurteilung wegen Steuerhinterziehung und planmäßigen Betrugs in Haft. Joschka Fischer, damals als Außenminister mit dem Fall befasst.
Wir hatten ja ein Interesse daran zu sagen, können wir diese Sache mit Chodorkowski auch nach seiner Verurteilung, kann man das nicht so lösen, dass er aus dem Gefängnis kommt? Aber da war Putin unglaublich hart und emotional in seiner Ablehnung.
Politisch motiviert sei das Ganze gewesen, sagt Amnesty International dazu. Ich war im Juni 2014 bei einer Buchvorstellung Chodorkowskis in Berlin.
Meine Mitgefangenen, Sergei Sergejewitsch, diese Aufzeichnungen mache ich, weil ich allen Menschen, die nicht gleichgültig sind, erzählen möchte, was ich selbst empfand, als ich ins Gefängnis kam. Nach einer gewissen Zeit, als ich mich von einem gewöhnlichen Opfer in einen interessierten Beobachter verwandelt hatte, stellte ich fest, dass die meisten über Menschen im Gefängnis rein gar nichts wissen. Dabei befindet sich hier jeder 100. Bewohner unseres Landes. Jeder 10., wenn nicht gar 7. Mann kommt einmal hinter Gitter.
Man könnte in diesem Moment eine Stecknadel fallen hören. Michail Chodorkowski sitzt oben auf dem Podium, bringt behutsam seine dunkelrote Krawatte in Form und schaut wieder konzentriert auf den Schauspieler Ulrich Nöten, der den 100 geladenen Journalisten einen Ausschnitt aus Chodorkowskis neuem Buch »Meine Mitgefangenen« vorliest. 10 Jahre hatte Chodorkowski Zeit, sie zu studieren. Das erste Urteil im Jahr 2005 traf ihn völlig unerwartet.
Für mich war das ein absoluter Schock, zu verstehen, dass das Gericht der Ort ist, an dem das Schicksal eines Menschen tatsächlich niemanden interessiert und auch die Wahrheit niemanden interessiert und eigentlich auch das Gesetz niemanden interessiert. Am Ende meines ersten Prozesses sollten 3 Richterinnen mein Urteil unterschreiben. Hinterher hat man mir erzählt, dass eine der Richterinnen geweint hat, bevor sie unterschrieb. Trotzdem, sie hat unterschrieben.
Chodorkowski hatte mit vielen anderen Oligarchen und späteren Putin-Getreuen von der Wirtschaftskrise und der folgenden Umverteilung unter Präsident Jelzin profitiert. Aber nach einem öffentlichen Clash mit dessen Nachfolger Putin im Jahr 2003 zum Thema Korruption waren er und die Mitarbeiter seines Ölkonzerns Yukos die einzigen, an denen ein Exempel statuiert wurde.
Putin hatte damals schon die Entscheidung getroffen, dass die Korruption zur tragenden Säule seines Regimes werden würde. Er ist bis heute davon überzeugt und beweist es sehr deutlich, dass die Korruption auch effektiv ist als tragendes Element der Außenpolitik.
Am 9. März trat der 50-Jährige auf dem Maidan in Kiew auf und rief in die Menge: Vergesst nicht, es gibt auch ein anderes Russland. Die Zukunft für dieses Russland sieht er eher düster. Eine Krise sei, wann auch immer sie zum Ausbruch komme, unausweichlich, da das Defizit in dem Teil des Haushalts, das vom Ölgeschäft losgekoppelt sei, jährlich wachse.
Die Folgen dieser Krise können unterschiedlich sein. Die erste Variante, der Zusammenbruch des Landes. Die zweite Variante, ein faschistisches Regime oder ein stark nationalistisches Regime und danach wieder der Zusammenbruch des Landes. Doch die russische Geschichte zeigt, immerhin dauert sie schon über 1000 Jahre, dass das Land meist im letzten Moment einen Ausweg findet. Nur rufe ich meine Landsleute auf, nicht zu denken, dass dieser Ausweg außerhalb ihrer persönlichen Möglichkeiten liegt. Der Ausweg ist in uns. Entweder schaffen wir das mit unseren eigenen Händen, oder es wird ihn nicht geben.
Michael Chodorkowski, Ex-Gefangener. Ganz andere Ex-Gefangene sind aktuell das Thema. Der größte Gefangenenaustausch dieser Art zwischen Russland und dem Westen seit dem Kalten Krieg. 16 Menschen kamen am 1. August aus russischer Haft frei. Auf der Gegenseite kamen 10 russische Inhaftierte frei. Moralisches Dilemma? Die Freilassung des wegen Mordes verurteilten Russen und FSB-Mannes Vadim Krassikow, der 2019 im Berliner Tiergarten einen Georgier tschetschenischer Herkunft erschoss, welcher im Zweiten Tschetschenienkrieg gegen die Russen gekämpft hatte. Wladimir Putin rollte dem Mörder in Moskau den roten Teppich aus.
Russland und mehrere westliche Länder unter Führung der USA haben heute 26 Gefangene ausgetauscht, unter ihnen der in Belarus inhaftierte Deutsche Rico K. und der in Russland verurteilte US-Journalist Gershkovich. Aus Deutschland kam der als Tiergartenmörder bekannte Russe Krassikow frei, der Ende 2021 zu lebenslanger Haft verurteilt worden war.
Der Gefangenenaustausch zwischen Russland und dem Westen sorgt weiter für Diskussionen. Mitglieder der Bundesregierung sprachen von schwierigen Abwägungen. Oppositionspolitiker warnten, Deutschland habe sich erpressbar gemacht, weil es den wegen Mordes verurteilten Russen Krassikow freigelassen habe.
Niemand hat sich diese Entscheidung einfach gemacht, einen zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilten Mörder nur nach wenigen Jahren der Haft abzuschieben. Das staatliche Interesse an der Vollstreckung der Freiheitsstrafe war in Abwägung zu bringen mit der Freiheit und Gefahr für Leib und in einigen Fällen auch des Lebens unschuldig in Russland inhaftierter Personen und zu Unrecht politisch Inhaftierter.
Eigentlich hätte bei diesem Gefangenenaustausch Alexei Nawalny, prominenter Oppositionspolitiker, dabei sein sollen. Putin hat das nicht gewollt, sagen Kreml-Astrologen. Nawalny war im sibirischen Straflager am 16. Februar unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. Einen Giftanschlag hatte er da schon überlebt. Er wurde nur 47 Jahre alt. 3 seiner Mitarbeiter kamen jetzt frei.
KGB-Gründung vor 70 Jahren. Das überwachte Volk.
Ganz in der Nähe der Kremlmauer, wo Boris Nemtsov vor 9 Jahren erschossen wurde, liegen immer frische Blumen rund um Fotos von ihm. Immer wieder lässt die Stadtverwaltung die Stelle räumen und säubern. Doch die Menschen bringen immer wieder Blumen und Fotos. Das überwachte Volk, das keine Angst mehr hat. So wie einst der mutige Boris Nemtsov.
Ich möchte, dass Russland frei wird, demokratisch wird, ein Rechtsstaat wird. Und meine Rolle ist in diesem Gebiet jetzt vielleicht nicht mehr so wichtig. Ich bin zudem auch schon 54 Jahre alt. Ich habe einige Kinder. Ich habe dort auch meine Pflichten. Aber trotzdem sehe ich meine Rolle in der Fortsetzung des Kampfes. Ich beneide Putin nicht um das, was er hat. Er hat Macht, er hat Geld, er hat sicherlich viele Möglichkeiten, aber ist auch sehr unglücklich. Ich dagegen nicht.
Я ему не завидую. Да, у него много власти, да, у него много денег, да, у него много возможностей. Но он несчастный, а я счастливый.
Like the rain. there but Jordan. And I will then say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother. Love me like a mother.